Ich finde es eine schöne Angewohnheit, den Text so vorher zu lesen oder lesen zu lassen. Ich finde es nur manchmal witzig, weil bei unserer Hochzeit, da haben wir den Text, den wir vorher ausgesucht haben, vorlesen lassen und mein Papa ist ins Schwitzen gekommen, weil er hat statt 2. Petrus, 1. Petrus den Text genommen und musste eine ganz andere Predigt halten dann. So, von dem her, wir haben unsere Hochzeitstext und unsere Hochzeitspredigt unterscheiden sich ein bisschen, aber das war witzig. Naja, zum Glück stimmt hier der Text überein und ich bin sehr froh für diesen Text, weil der wirklich sehr wegweisend ist und eine Frage beantwortet, die wirklich viele Leute haben. Ich habe hier zum Beispiel vom Stern ein Zitat. Diese Zeitschrift, die haben geschrieben: Je mächtiger die Anforderungen im Leben, je größer der Druck, sich in einer Welt zu behaupten, die immer komplizierter wird, desto größer ist der Wunsch nach Orientierung und Halt, nach einem Kompass, der uns bei Entscheidungen hilft und der Fähigkeit, Niederlagen wegzustecken und guten Mutes zu bleiben. Wie bekommt man sie, diese Stärke, und wie kann man sie halten? Danke dir. Und während jetzt praktisch der Stern dann die Frage ganz menschlich beantwortet, wollen wir gucken, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Weil der Stern wird uns nicht die Antwort geben, die wir, vielleicht die wir manchmal hören wollen und dass wir irgendwie unsere innere Balance finden müssen, keine Ahnung, aber nicht das, was eigentlich Gott uns sagen möchte. Und dazu schauen wir Jesaja 40 an. Und ich finde diese Verse am Ende so schön. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und ich glaube, den Vers oder die Verse kennt man oft, stehen oft dann so oder hängen wir daheim auf oder die sind bekannt einfach. Was aber schön ist, die Verse, die sind nicht so ausdrucksvoll, wenn man den Kontext nicht betrachtet. Und deswegen lesen wir ab Vers 12 oder betrachten einfach den ganzen Text. Und ich werde dir versprechen, du wirst danach ganz anders über diese Verse denken und viel mehr Gewinn daraus ziehen als vorher. Das ist eine Garantie, weil Gottes Wort ist im Kontext immer geschrieben. Also es ist nie irgendwie nur ein einzelner Vers, sondern es ist immer ein Kontext und der hebt diese Verse hervor und verstärkt den Inhalt nochmal sehr deutlich. Also lass uns das gemeinsam betrachten. Hier haben wir in den ersten Versen, Vers 12 bis 17, die wir uns am Anfang anschauen wollen, einen ganz interessanten Vergleich hier. Er sagt: Wer hat die Wasser mit der hohlen Hand gemessen? Also, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber wenn du jetzt, ich könnte das nehmen, aber dann mache ich eine Riesensauerei. Hast du schon mal versucht, Wasser in die hohle Hand zu nehmen? Wie viel ungefähr schätzt ihr? Milliliter, wie viel passen rein? 50 ist schon, oh, das ist schon ordentlich. Also 20, es kommt auf die Hände an, drauf an. Also bei uns, wir haben einen Bauer bei uns in der Gemeinde und der hat wirklich Hände wie so ein Footballhandschuh. Und der kann vielleicht 50 Milliliter fassen, ja. Der Herr hat die Meere und die ganzen Wasser der Erde in der hohlen Hand gemessen und der Erde gegeben. Und durch Berechnungen von praktisch diese ganzen, wie heißt es, Volumenberechnungen und so kann man ungefähr die Literanzahl des Meers auf der Erde schätzen und kam auf 1,386 Trilliarden Liter Wasser. Und ich finde es einfach so bemerkenswert, wie wir eigentlich manchmal Gott unterschätzen. Aber er mit der hohlen Hand hat er das Wasser der Erde hinzugegeben. Und nicht nur das, sondern wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt? Wie viel sind das? 10, 15 Zentimeter? 15 wahrscheinlich. Und der Herr hat die Spanne, also die Himmel, wie sagt er hier, den Himmel mit der Spanne abgegrenzt. Praktisch, wenn man jetzt den Umfang vom Äquator nimmt, 40.000, 70 Kilometer. Und das hat er einfach mal schnell mit der Spanne so abgegrenzt. So, passt, so groß ist die Erde. So machen wir den Himmel, ziehen wir mal schnell drüber. Er sagt hier, und den Staub der Erde in ein Maß gefasst. Er hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst, den Erdboden der Erde in ein Hohlmaß gefasst. Könnte man auch sagen, ein Hohlmaß praktisch einfach eine, wie so ein Gefäß, so also die 510 Millionen Quadratkilometer Erdoberfläche in einem Hohlmaß gefasst und auch der Erde hinzugegeben. Es ist genial, wie dieser Text einfach geschrieben ist. Was sagt er hier noch? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Kennt ihr das, wenn man mit Waagschalen, also dieses, was man so ausgleichen, dann legt man ein Gewicht auf die andere Seite, um dann ungefähr herauszufinden, wie schwer das dann ist oder so. Wenn wir zum Beispiel den Mount Everest nehmen, 458 Milliarden Tonnen, und er hat den Mount Everest aber so hingestellt, und also bildlich vorgestellt, natürlich ist es nicht so, wie es tatsächlich war, aber es ist interessant, für ihn ist der Mount Everest eine Kleinigkeit. Während mein Onkel, der war vor einem halben Jahr ungefähr, sind die Mount Everest hochgegangen, mussten bei der Hälfte die Reise abbrechen, weil die nicht mehr konnten. Die haben das menschlich nicht gepackt, diesen Berg zu besteigen. Die wollen jetzt nochmal einen Anlauf nehmen, um einfach das zu Ende zu bringen, aber ich glaube, das wird wieder nichts. Also, wir Menschen sind einfach von der Leistung unseres Körpers gar nicht fähig, den Mount Everest zu besteigen, den der Herr abgemessen und mal hingestellt hat, ne? Und dabei lesen wir dann Vers 13. Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Rhetorische Frage. Niemand, ganz klar. Und er braucht es auch nicht. Also ist nicht mal irgendwie im Sinne, braucht man nicht drüber nachdenken, dass der Herr einen Ratgeber bräuchte. Und dann kommt ein genialer Vergleich ab Vers 15. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Während wir gerade noch gesprochen haben von dieser hohlen Hand, diese Meere der Erde, die er gegeben hat, sind die Völker im Vergleich wie ein Tropfen am Eimer. Und das ist so genial. Während wir von vielen Wassern ausgehen, die Völker sind ein Tropfen am Eimer, unbedeutend, nichtig. Was kümmert's? Und hier müssen wir den Kontext auch nochmal von Jesaja so ein bisschen betrachten, weil Jesaja schreibt in einer Zeit, wo Israel bedroht war von den Assyrern. Wenn jetzt die Israelis Angst hatten und der Herr sagt, was kümmert ihr euch? Die Assyrer, wie jedes andere Volk, sind wie ein Tropfen am Eimer. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was der Herr mit der hohlen Hand der Erde hinzugegeben hat. Wie ein Stäubchen in der Waagschale, das noch übrig geblieben ist, irgendwo. Der Herr hat es dazugegeben, aber es ist ein Stäubchen. Es ist uninteressant, unwichtig, unbedeutend. Nichts, wovon man Angst haben müsste, vor allem, wenn der Herr mit Israel ist. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Die Inseln einfach so wie ein Staubkorn hochheben. Es ist genial, wie er das auch hier beschreibt praktisch. Und immer diesen Vergleich zieht praktisch zu dem, was er vorher gesagt hat, mit dem Meer, den Himmel mit der Spanne abgegrenzt. Und diesen Vergleich, den er hier zieht. Vers 16, der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Würde man jetzt vom ganzen Libanon praktisch alles zusammenbringen, was wir an Holz hätten und alles zusammenbringen, was wir an Schlachtopfer bringen könnten, so, wenn Israel Opfer bringen würde, also für den Herrn, was ihm gebührt, reicht es nicht. Also dieses bisschen Holz, was wir dann bringen könnten, das wäre praktisch so ein kleines Feuerchen, eine Flamme, die kurz aufbrennt und wieder erlischt. Aber auf uns irgendwie uns stolz machen, deswegen brauchen wir nicht, weil es reicht nicht, nicht ansatzweise für den Herrn. Es genügt nicht zum Brandopfer. Und er schreibt ja auch, alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Ja, als Nichtigkeit gelten sie ihm. Es ist schon interessant, wenn praktisch Israel sich das vor Augen hält und merkt, Staubkorn Assyrien zieht gegen Israel und sie haben Angst. Und auch verständlich, weil wir Menschen haben Angst in solchen Situationen, aber für den Herrn ist es nichts im Vergleich. Und wenn wir das alles betrachtet haben, klärt es schnell zwei Dinge. Einmal zeigt es, wie groß Gott ist und einmal, welch eine Macht und Größe er praktisch uns präsentiert auch. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, 2013, glaube ich, war ich auf einem Kutter unterwegs. Und wir sind in einen Sturm reingeraten und der Kutter stand wirklich schräg, also wirklich sehr schräg. Und wir mussten aber rausgehen und noch ein Segel einholen, weil sonst wären wir irgendwann umgekippt, weil der Wind so stark gegen uns war. Wir sind dann raufgeklettert, haben dieses Segel runtergezogen und der Skipper, also der Schiffsführer, hat dann zu mir kurz gesagt, lass uns kurz hier warten und einfach merken, wie stark einfach die Gewalt ist von Gottes Schöpfung. Und wenn diese Schöpfung so mächtig ist, wie mächtig muss dann der Schöpfer sein, der dahinter einfach steht? Also wir haben Angst vor ein paar Wellen, aber der Herr hat es geschaffen, diese ganze Macht und Gewalt. Wie groß ist der Schöpfer? Und eine zweite Sache, also einmal wie groß Gott ist, die zweite Sache ist, er zeigt uns unsere Schwäche und unsere Nichtigkeit. Er zeigt uns, was wir ihm bringen können, beziehungsweise nicht bringen können. Also wenn wir, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wir haben daheim zum Beispiel Kollekte einsammeln dann, lassen so einen Teller praktisch durchgeben. Wenn wir Geld geben dem Herrn, für uns ist es viel. Aber eigentlich brauchen wir nicht diese Gedanken haben oder dass es uns beschäftigt, irgendwie, ich habe dem Herrn jetzt geholfen. Weil der Herr ist nicht auf diese Hilfe von unseren paar Scheinen angewiesen. Selbst wenn du viel gibst, ist es für den Herrn immer noch so eine Kleinigkeit. Und der Herr, um es jetzt richtig zu verstehen, er ist natürlich fröhlich über jeden, der gerne und freiwillig gibt und der auch dem Herrn praktisch von seinem Geld abgibt. Aber letztendlich ist er nicht angewiesen auf das. Er ist auch nicht angewiesen auf unsere Kraft und unsere Arbeit, sage ich mal. Der Herr kann alles alleine vollbringen. Wir sind schwach und nichtig. Und dies einfach nur zu verstehen, das ist schon sehr wichtig. Einfach. Wir können ihm eigentlich nichts bringen, was irgendwie würdig wäre für den Herrn. Und doch möchte er es. Und das ist nochmal eine Sache, die mich zum Staunen bringt, dass der Herr es möchte, dass wir unsere Kleinigkeiten und unsere Schwächen mitbringen. Interessant ist, erst wenn wir erkennen, dass wir schwach und gering sind, Gott aber stark und mächtig ist, dann können wir auch verstehen, was es mit diesem Versprechen auf sich hat, den wir, oder was wir in Vers 31 gelesen haben, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Vorher macht das irgendwie gar keinen Sinn. Erst wenn wir verstehen, Gott ist mächtig, ich bin schwach, dann verstehen wir dieses Versprechen noch viel mehr. Und wir nehmen diesen Gedanken mit und gehen einfach weiter in den Versen. Und zwar lesen wir da ab Vers 18 bis 24. Und das ist schon interessant, wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Gleich als erste Frage so, mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen praktisch? Gibt es irgendwas, womit er irgendwie gleich wäre? Das Götzenbild vielleicht, Vers 19, gucken wir uns mal an, so ungefähr präsentiert es Jesaja hier gerade. Ja, das Götzenbild, das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault, bemerke, nicht fault, und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Wow. Also das ist natürlich dann schon, muss man sagen, also sehr ebenbürtig zum Herrn, oder? Also ein Götzenbild, das nicht wackelt, überzogen ist mit Gold und silbernen Kettchen, bemerke, es ist doch ein Witz. Also wenn wir es hier lesen, der macht sich hier lustig über Götzenbilder. Wie kann man meinen, irgendwie wir hätten irgendwas, was annähernd würdig wäre, neben dem Herrn zu bestehen als Gott oder ihm den Rang abläuft? Und während wir diesen Witz hier lesen, muss ich eigentlich feststellen, wir sind eigentlich heute nicht klüger geworden, nur haben wir halt nicht mehr Götzen, sondern andere Dinge. Also wenn wir es so überlegen, wir haben halt unsere nicht Standbilder, die wir aufstellen, sondern wir haben halt unsere Ideen, unsere vielleicht eigene Kraft, auf die wir uns verlassen. Wir haben vielleicht, ihr kommt gerade aus dem Urlaub, wir kommen noch in Urlaub. Urlaub ist so eine Sache, da finden wir Entspannung. Da sagen wir, jetzt kommen wir zur Ruhe, jetzt können wir endlich mal abschalten, neue Kraft gewinnen. Und schon sind wir hier wieder beim Thema mit neuer Kraft gewinnen. Läuft jetzt Urlaub praktisch den Rang ab, den eigentlich Gott hat. Gott möchte neue Kraft geben, aber wir sagen, der Urlaub gibt mir jetzt neue Kraft, weil ich jetzt zur Ruhe komme. Und da merken wir, wir haben unseren Götzen einfach neu eingekleidet. Er ist keine Materie, aber wir haben irgendwo eine neue Idee einfach davon, was Gott jetzt den Rang ablaufen könnte. Und da ist einfach eine Sache, jeder hat da eine andere Sache, denke ich, wo er suchen muss, wo habe ich vielleicht eine Sache, die Gott ersetzt praktisch, als meine, wie sage ich, den Ort, wo ich Kraft finde, wo ich Halt finde. Ich meine, es kann sein, dass wir in Herausforderungen dann sind und dass wir natürlich ins Zweifeln geraten in Bezug auf Gott und seine Macht. Aber wie wir es in dem Text lesen, es gibt keinen mit vergleichbarer Macht. Und selbst wenn Israel hier von den Assyrern bedrängt wird, und es ist interessant, Gott verhindert nicht, dass jetzt Assyrien die bedrängt. Das ist auf keinen Fall. Wir haben es hier in Vers 21. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde. Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront, vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Wurzel Erde in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an, sie verdorren und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Also wie gesagt nochmal, Israel wird bedrängt von den Assyrern und er fragt: Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Habt ihr es nicht gehört, wie der Herr einfach gesprochen hat und es geschah, stand da sofort? Und es ist einfach interessant, wenn wir zum Beispiel die Schlacht, wir haben bei uns gerade Offenbarung, deswegen ist mir das so präsent, die Schlacht von Armageddon, der Herr wird sprechen und es ist vorbei. Sofort. Und das ist die Schlacht der Kriege praktisch. Und der Herr wird es sehr schnell beenden mit seinem Wort. Und er sagt hier, das ist das, wie die Erde entstanden ist. Jetzt kommt praktisch Assyrien und er sagt, er wird sie praktisch umhauchen. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben. Da haucht er sie an. Also er verhindert nicht, dass praktisch Assyrien Wurzeln treiben darf in der Erde. Er verhindert nicht, dass es da sein darf. Aber genauso schnell, wie es Wurzeln schlägt, kommt es auch zum Gericht und es findet ganz schnell ein Ende. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für uns zu verstehen, dass der Herr es schon zulässt, Herausforderungen. Auf jeden Fall, sie dürfen Wurzeln schlagen. Das ist nicht nur eine Sache, die einfach kurz da ist, sondern die schlagen Wurzeln. Aber genauso wie sie Wurzeln schlagen, kann der Herr es anhauchen und es ist vorbei. Es ist nur die Frage, ob er es halt wirklich tut oder ob bei uns der Vers sogar mehr darum geht, wir bekommen neue Kraft vom Herrn. Und das ist eher wichtig, dass wir verstehen, wir kriegen neue Kraft vom Herrn und nicht die Not wird gelindert oder komplett zunichte gemacht. Ne? Aber hier ist das Spannende. Erst wenn wir erkennen, dass es nichts anderes mit vergleichbarer Macht gibt, können wir wieder verstehen, was die letzten Verse bedeuten. Oder dieser letzte Vers, dass wir vom Herrn Kraft bekommen. Aber dazu muss es in unserem Kopf zum Denkprozess kommen. Haben wir irgendwas, was wir in vergleichbare Macht neben Gott stellen oder von dem wir uns versprechen, Macht, Kraft, Erholung, Ruhe, Stärke zu finden. Dann nehmen wir auch diesen Gedanken weiter und mit und gehen einfach weiter und lesen hier in Jesaja 40 die Verse 25 bis 31. Und hier ist das Interessante, vorher spricht ja jemand und sagt, wem wollt ihr Gott vergleichen? Hier ändert er praktisch die Redeweise und sagt, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Also Gott spricht hier plötzlich, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen? Dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass er nicht eines vermissen wird. Ich weiß nicht, in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, aber in Moldawien war das so, auch in Paraguay, Sandras Eltern kommen aus Paraguay, da waren wir zu Besuch noch dieses Jahr irgendwann. Da ist es so schön, du schaust nachts hoch und du siehst dieses Sternenzelt. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat die alle erschaffen? Was uns verloren gegangen ist, weil wir hier so viel Lichtsmog haben, sage ich mal. Aber der Herr hat praktisch die ganzen Sterne geschaffen, die ganzen Himmelskörper geschaffen, kennt sie alle mit Namen, er führt sie alle abgezählt heraus, das ganze Heer an Sternen. Das heißt, jedes Mal, wenn das Heer der Sterne praktisch vorbeizieht, der Herr weiß genau, wann welcher Stern kommt, weiß, kennt die alle mit Namen, während er noch zum Jakob und Abraham sagen muss, so zahlreich wie die Sterne im Himmel und du kannst sie gar nicht zählen, so wird dein Volk sein. Also es ist, wir Menschen, wir können nicht mal zählen, wie viele Sterne es gibt und haben die Möglichkeit, so einen Hauch einer Ahnung zu bekommen durch das, was die Wissenschaft uns hier ermöglicht, dem wir ins All schauen können. Aber das war es auch schon wieder und der Herr kennt sie alle mit Namen, führt sie alle heraus. Und dann kommt er zu Vers 27, warum sprichst du denn aus diesem Wissen heraus, warum sprichst du dann Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Also wenn der Herr alle Sterne kennt, und ihm keines verborgen ist, wenn er alles gezielt und wie er möchte, herausführt, dass praktisch alle Sterne zu ihrer Zeit an unserem Sternenhimmel erleuchten. Wie kommt jetzt Israel dazu zu sagen, mein Weg wäre jetzt verborgen vor dem Herrn? Oder mein Recht entgeht meinem Gott? Ja, was passiert hier? Ich werde zu Unrecht behandelt. Kennt ihr diese Gedanken? Ich glaube, die beschäftigen uns alle, oder? Dass wir sagen, Herr, das, was gerade passiert, das ist nicht richtig. Herr, wo bist du gerade eben? Herr, warum passiert nicht das, was eigentlich ich dachte, wie du normal handeln müsstest oder solltest? Entgeht dir hier mein Recht? Entgeht dir mein Weg? Ist es dir verborgen, wie es mir geht? Und er sagt, nein, definitiv nicht. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Und diese Fragen finde ich auch so schön. Als ob der appelliert an unsere Klugheit. Hast du es nicht gehört? Also normal müsste es dir doch klar sein, du hast es doch mal gehört. Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Weißt du es nicht? Hast du es nicht gehört? Gott wird nicht müde. Und selbst den Müden, die wie hier auf der Erde sind, gibt er noch Kraft zusätzlich. Also seine Macht und Kraft ist unermesslich. Und wenn wir hier irgendwann unsere Macht und Kraft verlieren, gibt er uns noch die Macht, die er noch mega viel übrig hat, so ungefähr, weil er wird nicht müde. Letztendlich kommen wir zu diesen schönen Versen, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Und diese Verse oder diesen Ausdruck müssen wir so verstehen, nicht Knaben werden müde und matt im Vergleich zu Älteren so ungefähr oder im Vergleich zu denen, die auf Gott harren, ist ja eigentlich dieser Vergleich. Aber er sagt hier, Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen, wie sehr dann erst ältere Männer in dem Sinne oder in diesem Gedanken muss man diesen Ausdruck lesen. Wir dürfen praktisch seit Anfang unseres Lebens, also seit der Aaron jetzt geboren ist, vor ungefähr einem Jahr, dürfen wir wissen, seine Kraft wird immer mehr abnehmen mit der Zeit. Er wird immer mehr alt und schwach und irgendwann stirbt er. Und das ist ein erschreckender Gedanke irgendwie auf der einen Seite, aber das ist dieses Leben, das so wird praktisch. Selbst die Stärksten, die werden mit Müdigkeit von Beginn an ihres Lebens zu tun haben. Immer. Grundsätzlich, das ist typisch Mensch. Wir werden müde und matt irgendwann. Ich meine, das, was man am meisten kennt, ist so diese langen Autofahrten. Bei uns war es nur 2 Stunden, das ist voll okay. Mein Bruder ist jetzt nach Barsbek gefahren, der macht da ein freies soziales Jahr bei dieser Einrichtung. Und der ist, ich weiß gar nicht, 7 Uhr abends losgefahren und 3 Nachmittag angekommen am nächsten Tag. Weil er auch zwischendrin voll müde war, eingenickt ist am Steuer und rausfahren musste. Also es ist Bewahrung, dass der Herr da eben die nötige Fürsorge geschaffen hat, aber wir werden müde und matt. Und das ist typisch. Es ist typisch, Mensch, wir werden müde und matt. Und in diesem Moment, wo wir lernen dürfen, wir werden müde und matt und wir können es definitiv nicht, bekommen wir gleich die Lösung präsentiert. Wer bekommt neue Kraft? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und im Kontext gelesen, könnten wir noch dazu schreiben, derjenige, der auch erkennt, dass er schwach und gering ist, Gott aber stark. Weil das haben wir in den ersten Versen hier gelesen, ab Vers 12. Wir müssen erkennen, wir sind schwach und gering, Gott aber ist stark und mächtig. Im Vergleich einfach nur. Nur um die Relation zu zeigen. Wir kriegen 20 Milliliter in die Hand, ne? Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie ansatzweise irgendwie Staub aufzunehmen von der Erde, das mehr als nur diese paar Gramm sind. Im Vergleich ist der Herr so viel größer. Zweitens, derjenige, der erkennt, dass es keinen anderen oder nichts anderes mit vergleichbarer Macht gibt. Also müssen wir einmal die Relation sehen und andererseits feststellen, es gibt nichts anderes mit vergleichbarer Macht. Nichts anderes kann den Platz des Herrn ersetzen. Und letztendlich dann 31, derjenige, der noch auf den Herrn harrt. Jetzt ist die Frage, was ist Harren? Weil das ist ja schon eine spannende Frage, oder? Was ist Harren? Harren ist auf jeden Fall nicht dieses, kennt ihr das, wenn ihr auf den Bus wartet und ihr harrt auf den Bus und schaut alle paar Sekunden auf die Uhr? Ja, wann kommt der? das ist nicht harren. Also nicht dieses Warten auf den Herrn im Sinne von, ja, schon eine Woche vorbei und der Krebs ist noch nicht weg. Und Krebs ist eine schlimme Sache. Ich hatte mit Skinners, die hatten ja beide eigentlich, Lomax hat den Hirntumor, Linda Darmkrebs. Was macht man dann? Und du denkst dir, Herr, wann kommt die Rettung endlich? Es wird mal Zeit. Vor allem, die wollen ja dir dienen. Jetzt sind die im Krankenhaus, können gar nichts für dich tun. Was passiert hier? Letztendlich, nachhinein kann man drauf blicken und sagen, der hat es genial gemacht, weil sie waren dadurch ein viel, viel größerer Segen für ihre Unterstützer, für ihre Kontakte in Amerika, für ihre Kontakte in Deutschland. Alle haben gesehen, wie sie treu dem Herrn dienen und treu beim Herrn bleiben, obwohl sie Krankheit in ihrem Leben durchleben. Aber das sehen wir halt im Nachhinein immer. Aber in dieser Situation, wenn wir drinnen stecken, dann ist es nicht das Harren, dass wir einfach nur warten und ungeduldig sind, wann der Herr endlich eingreift. Nee, Harren, und das sehen wir hier, ist was Aktives. Es wird hier nicht geharrt, also jemand wird nicht geharrt so ungefähr, sondern wir harren aktiv. Ich harre jetzt auf den Herrn. Das muss was Aktives sein. Das ist ganz interessant, dass es hier so steht. Also harren ist nicht nur, dass wir eigentlich dann auch wissen vom Herrn seinen Eigenschaften, dass der Herr mächtig ist, dass er groß ist. Das wäre zu wenig. Das ist nicht harren allein. Sondern harren bedeutet zum einen die Beziehung zu Gott aufrechtzuhalten und zum anderen im Gebet zu kämpfen für die Sache, die uns plagt. Es bedeutet, darauf sein Vertrauen zu setzen, dass Gott mir Kraft gibt und darin ich dann Ruhe finden kann. Harren bedeutet ein aktives Leben mit dem Herrn praktisch, trotz dieser Situation, in dieser Situation, ein Gebetsleben zu haben, wo ich im Herrn Ruhe finde, wo ich festhalte an diesem Strang, den der Herr mir praktisch gibt. Ihn selber nämlich und sein Wesen. Und dann präsentiert ihr hier uns ein geniales Beispiel. Also ich habe überlegt, welches Beispiel kann ich euch geben, um das zu verdeutlichen. Naja, wir haben es in Vers 31. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und der Adler ist ein perfektes Beispiel eigentlich für das, was hier Jesaja bzw. der Herr uns deutlich machen möchte. Der Adler hat nämlich riesige Flügel und die Kraft wird dann am besten entfaltet von diesen riesigen Flügeln, wenn er sich einfach tragen lässt von den Aufwinden. Also nicht wie wenn der wild rumrudert, sondern wenn der einfach seine Flügel ausspannt und sich treiben lässt. Und dann bekommt er praktisch durch dieses Aufwind, kriegt er die Möglichkeit halt lange zu fliegen, zu gleiten, sag ich mal. Und ich finde es einfach genial, weil der Herr gibt uns praktisch auch Auftrieb. Der Herr ist unser Auftrieb, sag ich mal. Und wir müssen unsere Flügel ausbreiten beim Herrn praktisch. Nicht wie wild rumrudern. Manche meinen nämlich in der Not, sie müssen aktiv werden. Jetzt muss ich irgendwas machen. Ich suche Ärzte auf, ich versuche Kontakte zu knüpfen mit irgendjemandem und Möglichkeiten zu finden. Ich weiß nicht, egal was wir für Notsituationen haben, wir versuchen aktiv zu werden, irgendwas machen. Und vergessen dabei, dass Harren sehr wohl aktiv ist. Also Harren ist eine aktive Sache. Das ist nichts Vages und nichts Wartendes. Natürlich warten schon, aber ein aktives Warten und Vertrauen auf den Herrn. Und ich finde es so spannend, wenn wir noch zum Schluss Kolosser 1 aufschlagen. Kolosser 1, 9 bis 12. Wo der Paulus schreibt, deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu bitten und beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Und ich finde diese Verse so schön, weil sie eben ein Gebet des Paulus sind. Wofür? Dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass wir praktisch erkennen, was der Wille Gottes ist. Wenn er hier sagt, mit geistlichen Weisheit und Einsicht, bedeutet das praktisch nicht nur das Wissen zu haben über Gott. Das wäre noch die eine Sache. Also das wäre praktisch ein Theologe. Spurgeon hat mal gesagt, es ist besser, ein Patient Christi zu sein, als ein Doktor der Theologie. Also es geht nicht darum, Wissen anzusammeln, sondern Patient Christi zu sein. Also natürlich nicht verstehen, das ist nicht gegenseitig gesetzt. Wir sollen wissen und lernen vom Herrn. Also es ist wichtig, den Herrn zu kennen, zu wissen von ihm. Aber das reicht nicht allein aus. Sondern eben in Einsicht, im Leben feststellen, Einsicht zu gewinnen. Wie ist denn das, mit dem Herrn zu wandeln? Wie passiert es? Was passiert da? Und daraus einfach zu erkennen, wie der Herr ist, was sein Wille ist praktisch. Und mit diesem Erkennen von seinem Willen sollen wir würdig wandeln. Wie er hier sagt in Vers 10, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. In jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Hier schon wieder. Wir sollen würdig wandeln. Was soll daraus kommen? Fruchtbar zu sein und nochmal weiter zu wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Noch mehr zu verstehen, wie der Herr ist. Mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Und was wir dazu brauchen, wie er hier sagt in Vers 11, mit aller Kraft gestärkt zu sein. Gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Und ich finde dieses schön, wie er hier sagt, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Wie wir gerade gelesen haben, der Herr wird nicht müde und gibt noch Kraft denen, die müde werden. Und ebenso wünscht er das oder betet hier auch dafür, dass sie auch Kraft bekommen von dem Herrn, gemäß dieser Macht, die der Herr eben hat. Wozu? Damit sie standhaft ausharren. Hier haben wir das Harren wieder gleich. Und mit aller Langmut, mit Freuden. Und das ist auch so genial, indem ihr dem Herrn Dank sagt. Wenn wir jetzt in eine Notsituation kommen, dann genau das hier, was hier steht, ist eigentlich die Lösung dafür. Den Herrn zu erkennen, von ihm Kraft zu erbeten, dass wir gestärkt werden können. Wozu? Nicht gestärkt zu werden, um eine Lösung zu finden, sondern gestärkt zu werden, um ausharren zu können mit aller Langmut. Das kann eine langwierige Geschichte sein, eine ganz lange Geschichte. Aber dann einfach zu wissen, ich harre im Herrn, ich bleibe in dieser Beziehung, ohne den Herrn irgendwie anzugreifen. Ich bleibe in dieser Beziehung mit Ausharren, ihm zu vertrauen und im Gebet alles vor ihn zu bringen und das ganz langmütig mit Freuden. Wahnsinn, mit Freuden. Da kommen wir erst hin, wenn wir wirklich den Herrn erkennen. Dann können wir auch in Freude sowas ertragen. Und indem ihr dem Vater Dank sagt. Danke zu sagen für eine Notsituation ist ein unglaublich hohes, wie sagt man, das ist unglaublich, wie kommt man da hin? Ich bin noch, glaube ich, weit davon weg, Danke zu sagen, würde irgendwas in meinem Leben Schweres passieren. Wir müssen weiter mit dem Herrn wandeln, um eben dahin zu kommen, auch zu Danke zu sagen, wenn so eine Situation hereinbricht, die uns überhaupt nicht gefällt, sage ich mal. Und ich finde es so schön, praktisch von diesem Text ausgehend. Ich habe ein Zitat gehört, ich fand es so genial. Es sind die schwierigen oder die schweren Momente in unserem Leben, die unseren Charakter definieren, praktisch. Also das, was uns wirklich dann, wo es hart auf hart kommt, das ist, was uns definiert. Und Jim Berg hat es auch genial gesagt mit einem Vergleich von einem Teebeutel. Wenn wir einen Teebeutel in kaltes Wasser hängen, der wird nicht viele Aromen entfalten. Das Wasser wird vielleicht ein bisschen Geschmack bekommen, aber wirklich den Geschmack und dieses Aroma von dem Teebeutel entfaltet er erst in heißem Wasser. Dann kommt zum Vorschein, was in diesem Teebeutel drin ist. Wenn wir praktisch diesen Teebeutel dann, laut Jim Berg, hat er gesagt, vergleichen mit uns, wir sind jetzt der Teebeutel, dann werden die kalten Situationen nicht zeigen, was in uns ist, nicht unseren Charakter offenbaren, sondern erst Heißwassersituationen, so wie er sie nennt, werden offenbaren, wie es in unserem Charakter und in unserem Wesen ausschaut. Und das nimmt ihr dann zum Maßstab zu schauen, wie bin ich und wo soll ich eigentlich hinkommen? Wo möchte der Herr mich eigentlich hinbringen? Und dann wollen wir verändert werden durch diese Situation. Aber nimm dir heute auf jeden Fall mit, wenn du irgendwann mal Schwierigkeiten hast oder in Schwierigkeiten kommst, gerade in Schwierigkeiten bist vielleicht, harre auf den Herrn, das ist was Aktives und dann bekommst du neue Kraft. Vor allem, wenn du erkennst, dass du schwach und gering bist, Gott aber stark und mächtig, wie der Paulus auch sagt. ich rühme mich meiner Schwachheiten, damit in meinen Schwachheiten der Herr praktisch zur Geltung kommt. Und diejenigen, die erkennen, dass es nichts mit vergleichbarer Macht gibt. Kein Arzt der Welt, kein Urlaub der Welt, nichts kann vergleichbar sein, nichts kann diese Macht geben oder diese Ruhe geben wie der Herr allein. Lass dir das mit durch den Kopf gehen für die Woche vielleicht und dich einfach beschäftigen. Wollen wir noch zum Schluss einfach beten. Vater, ich danke dir für diese Verse in Jesaja 40, dass wir lernen dürfen, wenn wir auf dich harren, kriegen wir neue Kraft. Aber noch viel mehr danke ich dir für diesen wundervollen Kontext, zu sehen, wie groß du bist, zu sehen, wie du ja zeigst, dass du mit niemandem zu vergleichen bist, keine Macht irgendwie dir näher kommt oder dir das Wasser reichen kann, Herr. Nichts auf dieser Welt könnte annähernd so groß und herrlich sein wie du. Ich danke dir, dass wir das wissen dürfen und dass du uns vor allem durch deine Schöpfung einfach das präsentierst, wie groß deine Macht ist. Ja, wenn wir dann ähnlich wie Israel in so eine Situation kommen und es mit Assyrien einer Großmacht in unserem Leben zu tun haben, in einer großen Herausforderung, schenk, dass wir auch dann daran zurückdenken, Herr, wie groß du bist und nicht vergessen, dass wir auf dich harren sollen in dieser Situation. Selbst wenn wir manchmal andere Wege gehen würden oder es uns leichter vorkommt, nicht auf dich zu vertrauen, schenk, dass wir den Irrtum erkennen und zu dir kommen. Ich danke dir, dass du so ein großer Gott bist, ja, dass du mit uns durch den Alltag gehst, Herr, und dass wir wissen dürfen, dass wir bei dir nie auf verschlossene Ohren stoßen.